was Jesus heute in diesem Gottesdienst unter uns wirken will. Das ist zum einen, uns zum Staunen zu bringen über Gottes gute Absichten, die er von Anfang an mit dieser Welt, mit seinen Menschen gehabt hat und die durchdrungen ist von seiner hingebenden und rettenden Liebe. Das ist das eine. Und er will uns im Herzen berühren durch Gottes exemplarische Erwählung. Die Erwählung Israels, seines erst erwählten Volkes. Um letztlich auch uns durch Jesus zurückzulieben in dieses heilsame Kraftfeld der Liebe des himmlischen Vaters. Das ist das, was Gott möchte. Ich möchte jetzt mal einzelnen Fragen stellen.
Ich frage dich mal, Waldemar, was macht dich so sicher, dass du Gottes Kind bist?
Ja, also Gottes Wort macht es sicher und ich habe im Leben erfahren, also, dass er immer in der Situation, wenn man große Not hat, immer da hilft.
Du weißt, dass du dich auf Gottes Wort verlassen kannst, dass das sagt. Dorothea, was macht dich so sicher, dass du Gottes Kind bist?
Ja, das ist nämlich auch Gottes Wort. Ich selber kann meinen Gefühlen nicht trauen. Die sind mal heute so, mal so. Aber wenn ich mich auf Gottes Wort stelle und sage, so hast du gesagt, das steht hier, ich verlasse mich drauf, egal wie ich mich jetzt fühle, dann ist es wahr und ich habe es unzählige Male erlebt. In Freude und in Leid.
Dankeschön.
Zwei Menschen, zwei eigene Glaubenswege. Aber auch zwei Menschen, die selber in ihrem Leben durch Gottes Wort berührt wurden, die eine Begegnung hatten mit Gottes Gegenwart und die gehört haben in ganz unterschiedlicher Weise, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und als Zeichen dafür sagt Gott, habe ich meinen Sohn Jesus Christus für euch gegeben. Glaubt ihr das? Das war euer Bekenntnis. Ihr habt euch darauf verlassen. Wenn wir das selber so erleben und uns auf das Wort Gottes stellen, dass das Ja Gottes zu uns, wenn er das einmal gesprochen hat, gilt, ohne Einschränkung. Gilt das nicht auch für das Wort, was er seinem erst erwählten Volk gesagt hat? Oder ist Gott ein anderer? Genau das sagt Gott doch in seinem Wort, dass er beständig ist in seinem Ja. Er ist verlässlich. In der Politik sprechen wir davon, ob jemand verlässlich ist. Ein ehemaliger Diplomat sagte unlängst in einem Interview, er habe immer gedacht, Herr Erdogan sei verlässlich, aber das glaube er nicht mehr. Wir merken, wie wichtig es uns Verlässlichkeit ist, dass Berechenbarkeit. Gottes Ja zu uns steht. Gottes Ja zu seinem Volk steht. In der Rechenschaft vom Glauben, das ist unser Glaubensbekenntnis im Baptismus, steht, wer sich zur Treue Gottes in Tod und Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus bekennt, bekennt sich damit zugleich zur Treue Gottes gegenüber Israel und dem Judentum. Klares Wort. Ich möchte jetzt in der Rolle Jesajas aus dem 49. Kapitel lesen. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde, und ich bin vor dem Herrn wertgeachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut vom Volk, zu dem Knecht der Tyrannen. Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich bereitet zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen den Gefangenen, geht heraus, und zu denen in der Finsternis kommt hervor. Am Wege werden sie weiden, und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder Hunger noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zu ebenen Wegen machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von ferne kommen, und siehe, jene vom Norden, und diese vom Meer und jene vom Land Sinem. Jauchzet, ihr Himmel, freuet euch, Erde, lobt ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Soweit Jesaja als Prophet, der 550 Jahre vor Jesu Geburt diese Schau hatte von Gott her. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Wen immer sich Jesaja vorgestellt hat, das wissen wir heute nicht mehr so genau. Manche vermuten, es sei sogar der persische König Kyros gewesen, den er sozusagen vor sich hatte. Aber das, was Gott ihm geschenkt hat, ging weit über das hinaus. Manchmal ist es ja so, dass wir etwas von Gott geschenkt bekommen, was über uns hinausgeht. Wir haben dann unsere eigenen Vorstellungen, aber Gott ist es, der es in ganz andere Bahnen lenkt. Wen immer sich Jesaja vorgestellt hat, wie dieser Gottesknecht sei, dieser von Gott verheißene Retter, Jesus sah sich selbst in dieser Person, im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Und später war es für die ersten Christen selbstverständlich, Jesus darin zu erkennen. Aber noch bevor sie Jesus erkennen konnte, tat ein anderer das unter der Leitung des Heiligen Geistes. Er erkannte es und er tritt jetzt auf.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Simeon und ich möchte ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen, das eben auch ganz deutlich von der Treue und Beständigkeit Gottes erzählt. Als praktizierender Jude sind für mich zwei Dinge ganz zentral wichtig. Das erste ist, ich gestalte mein Leben so, wie es in der Tora geschrieben und vorgegeben ist und bemühe mich sehr darum, mein Leben danach zu gestalten. Und das zweite ist, ich lebe in dem Glauben, dass Gott den Messias für mein Volk Israel auf diese Welt senden wird, zur Erlösung und vollen Wiederherstellung seines Volkes. Eines Morgens, ich war im Tempel und im Gebet vertieft, hörte ich eine Stimme. Ja, wirklich. Ich hörte eine Stimme. Und diese Stimme prägte und veränderte mein Leben. Sie sagte: Simeon, du wirst den Messias sehen, ehe du stirbst. Ich war wie vom Donner gerührt. Warum ich? Ja, sicher, ich habe in dieser Erwartung und in diesem Glauben gelebt. Aber dass Gott mich für so etwas aussucht, keine Ahnung. Und fortan lebte ich eigentlich nicht mehr in der Erwartung der Wiederkehr des Messias, sondern wirklich in dem Glauben. In der Gewissheit. Aber nichts dergleichen passierte. Und über diesem Versprechen bin ich alt und grau geworden. Und oft habe ich daran gezweifelt und gedacht, vielleicht hast du dir das doch nur eingebildet. Aber dann kam der große Tag. Ich ging in den Tempel, wie jeden Tag, hatte meine Gebetszeit, ging nach Hause und plötzlich spürte ich den Impuls, noch einmal in den Tempel zu gehen. Das war so ähnlich wie diese Stimme, die ich damals hörte. Ich ging in den Tempel in froher Erwartung und sehe dann dort diese kleine Familie stehen. Und ich wusste sofort, das kleine Baby auf dem Arm des Vaters ist der Messias. Ich ging zu der Familie, nahm den kleinen Jungen behutsam auf den Arm. Und dann sprudelten Worte aus mir heraus, die nicht von mir kamen. Ich dankte Gott dafür, dass er sein Versprechen an mich zunächst mal erfüllt hatte, aber auch sein Versprechen an das Volk Israel, dass wirklich der Messias da war. Und darüber hinaus der Messias eben nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Völker, für alle Menschen in diese Welt gekommen ist. Und ich dankte Gott dafür, dass ich dieses kleine Kind in den Armen halten durfte. Und dann legte ich es wieder in die Arme des Vaters zurück. Und ich musste diese Familie segnen und erklärte ihnen noch einmal, was für ein besonderes Kind sie dort empfangen hatten. Sie guckten mich ziemlich verständnislos an, waren darauf nicht vorbereitet. Später, als ich dann den Tempel verließ, da spürte ich so eine Wärme, ein großes Glück. Denn mein Leben hatte sich erfüllt.
Vielen Dank, Simeon. Simeon ist eine der letzten prophetischen Perlen in der langen Kette von Propheten, die Gott gebraucht hat, um seine Heilsabsichten sichtbar zu machen. Unter anderem die Wiederherstellung Israels, speziell Jerusalem als Ort des Heils am Ende der Zeiten, die Bestätigung des ersten Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Aber auch, dass der Messias, wir haben das eben sowohl in dem Wort des Propheten Jesaja gehört, als auch hier von Simeon, das Licht der Völker sein wird. Verstehen wir, was das heißt? Dass ein urjüdisches Bekenntnis ist. Das gehört zum Glaubensschatz der Juden, dass nicht nur sie erwählt sind, sondern dass diese Berufung hineingeht in die Völker der Welt. Simeon ist ein authentischer Jude, ein gerechter Mann, der Gott ernst nimmt und voller sehnsüchtiger Erwartung, Simeon hat uns das eben erzählt, den Trost Israels erwartet hat. Und dann bricht er in diesen Jubel aus. Gottes Heilshandeln an Israel gewinnt universale Dimension, sofern es von allen Völkern wahrgenommen wird, die eben durch dieses Heilshandeln Gottes mit einbezogen werden. Von Israel geht das Heil über die ganze Welt. Das Heil Gottes, das in Jesus erscheint, gilt Israel und den Völkern, ohne dass Israel seine Sonderstellung verliert. Im Gegenteil. Die Heidenvölker müssen erleuchtet werden. Sie werden von der Finsternis zum Licht bekehrt. Israel hingegen befindet sich bereits im Status des Gottesvolkes und erhält durch Jesus Anteil an der gotteigenen Herrlichkeit. Der Jude Simeon erkennt den Messias der Völker in Christus. Und das Bekenntnis zu Jesus als davidischen Messias Israels ist ein im Ursprung jüdisches Bekenntnis. Und dass Jesus Christus Heil für Juden und Nichtjuden ist, ist ebenfalls ein jüdisches Bekenntnis. Simeon hat das identifiziert. In der Zeit des Neuen Testamentes gilt, dass Juden wie Petrus und Jakobus und Paulus und andere nicht ihre Religion wechselten, als sie Jesusgläubig wurden. Sie gehörten als Jesus-Anhänger zum ersterwählten Volk, nach wie vor. Zugleich erzählt die Apostelgeschichte, wie es nach der Beglaubigung der Auferweckung durch die Auferweckung Jesu unter den Völkern, den Nichtjuden, zu einer Erwählung an der Seite des bleibend erwählten Volkes Gottes kommen ist. Da steht ein neues Volk, berufen aus Menschen aus allen Völkern, neben dem ersterwählten Volk der Juden. Und beide sind geliebte Völker Gottes. Und darüber sollen wir auch als CZI-Gemeinde in Staunen geraten. Und das nicht nur im Advent, denn wir wissen ja, dass diese Geschichte von Simeon eigentlich im Advent erzählt wird. Nein, sie gilt auch heute, an diesem Israelsonntag. Denn an die Seite Israels tritt Gottes gnädige Erwählung aller anderen Menschen zum Heil. Wie kann das nun gehen, dass das neu zum Heil erwählte Volk aus den Völkern an die Seite des ersterwählten Volkes Israel gestellt wird? Und welche Probleme und Schwierigkeiten dabei bewältigt werden mussten und müssen, das erzählt uns die Apostelgeschichte. Die wichtige Botschaft ist, unter der Leitung des Heiligen Geistes fand die Gemeinde Jesu aus beiden Völkern eine Lösung eines Problems, zumindest in Jerusalem. Das Problem war eigentlich absehbar. Die Überzeugungsarbeit, die der Heilige Geist an dem Juden Petrus auf dem Dach seines Hauses in Joppe gemacht hatte, hatten die anderen Heidenchristen noch nicht erlebt. Kurz für die, die Geschichte nicht vor Augen hatten, Petrus war oben auf dem Dach seines Hauses gewesen, sind ja Flachdächer gewesen, zum Beten, hatte sich hingekniet und hatte plötzlich eine Erscheinung. Ein Tuch mit lauter Getier, was im Jüdischen absolut unrein ist und nicht gegessen werden darf, kam herunter und eine Stimme sagte, nimm hin und iss. Und der Herr sagte, bewahre Herr, ich esse doch nichts Unreines. Und das Ganze passierte dann noch zweimal. Und schließlich kamen zwei Legionäre des Hauptmanns, des römischen Hauptmanns, der vorher von Gott schon vorbereitet war, an die Tür des Petrus und sagte, komm in das Haus unseres Hauptmanns und erzähl uns vom Evangelium. Und da machte es Klick bei Petrus. Aber eben nur bei Petrus. Bei den anderen war die Erkenntnis noch nicht durchgedrungen. Und in Jerusalem kam es schließlich im Jahre 48 nach Christus beim Apostelkonzil zum großen Showdown, zum Höhepunkt der geistlichen Auseinandersetzung, die in der Frage gipfelte, ob nun Heiden und Christen erst einmal Juden werden müssten, um wirklich dazuzugehören. Einige behaupteten das und sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Da zucken die Männer schon mal zusammen unter uns. Nachdem Petrus geprägt von dieser übernatürlichen Joppe-Erfahrung von den Anwesenden, vor den anwesenden Aposteln vehement für die Zugehörigkeit der Heiden allein aus Glauben plädierte, schwieg die Versammlung erstmal betroffen und hielt inne. Und in dieses Schweigen hinein tritt Jakobus auf. Hören wir, was Jakobus zu sagen hat.
Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen sein Volk zu erwählen, was seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussetzungen der Propheten überein. Meine feste Überzeugung ist, dass Juden und Christusgläubige aus den Völkern auf die endgültige Erreichung des messianischen Friedensreichs und des Heils der Menschen gemeinsam hoffen und warten. Denn es steht geschrieben, danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen. Alle, die ich zu mir gerufen habe, so spricht der Herr, der dies alles schon von Anbeginn der Zeiten bekannt gemacht hat. Nun glaube ich, dass die Christusgläubigen aus den Völkern auf dem Weg zum Friedensreich nicht etwa in Gottes Reich, in Gottes Israel, in Gottes Volk integriert werden, sondern ihnen an die Seite gestellt werden. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir den Heidenchristen das Leben, die sich zu Gott bekehrt haben, das Leben nicht so schwer machen sollten, sondern so leicht wie möglich. Aber das heißt auch, dass es Grundsätze geben muss, die Heidenchristen in der Gemeinschaft mit Juden halten müssen. So zum Beispiel kein Götzendienst, keine Unzucht wie die Tempelprostitution. Und dass Kompromissbereitschaft eingefordert werden darf von den christusgläubigen Völkern, wenn es darum geht, mit Juden Gemeinschaft zu haben. Das bedeutet Abstinenz vom Erstickten und von Blut. So gibt es Juden. Juden wie uns, die den Messias erkannt haben und eben die Christusgläubigen aus den Völkern. Und wir alle warten gemeinsam auf das messianische Friedensreich.
Danke, Jakobus. Jakobus knüpft an der Rede des Simeon an und betont, dass Gott sich ein Volk aus den Völkern erwählt hat. Die besondere Erwählung Israels wird dem Volk Israel nicht abgesprochen. Jakobus betont, dass es Gott, dass es der Gott Israels selbst war, der eine neue Erwählung aus Nichtjuden ausgesprochen hat, ohne die bestehende Erwählung des Volkes Gottes damit zu beschädigen. Und diese Erwählungsgrundlage, wir hörten es eben zitiert, Jakobus aus Amos 9, aus den Versen 11 und 12 nach seiner Septuaginta-Übersetzung. Das war die griechische damalige Übersetzung des Alten Testamentes. Deswegen kommt es manchmal zu ein wenig Unterschiedlichkeiten, wenn wir heute in unsere Lutherbibel gucken oder andere. Es ist ein wenig unterschiedlich zitiert. Herkömmlich wird das Zitat im Sinne einer Ersatztheologie verstanden, sodass dann die wiederhergestellte Hütte Davids von einem neuen Gottesvolk spricht, das bereits in der christlichen Gemeinde erfüllt ist. Aber das steht hier nicht. Diese Ersatztheologie hat unsägliche Blüten geschlagen und hat einen Hochmut der Kirche bewirkt gegenüber dem jüdischen Volk. Die Auswirkungen kennen wir aus der Geschichte. Jakobus aber spricht davon, dass danach, das heißt zeitlich nach der Begründung der heidenchristlichen Gemeinde, die zerfallene Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Das meint, dann wird Israel wieder aufgebaut. Juden und Christen hoffen und warten auf die endgültige Verwirklichung des zukünftigen messianischen Friedensreichs und das Heil aller Menschen aus den Völkern, aus beiden Völkern. Und diese Hoffnung von Anbeginn formuliert Jakobus als Hoffnung Israels und als Hoffnung der Völker. Die neuen Christusgläubigen aus den Völkern werden auf dem Weg zu diesem Friedensreich nicht in Gottes Volk integriert, wohl aber eingepfropft. Was heißt denn das? Soweit ich Pfropfen verstehe, heißt es, dass man durchaus einen Zweig mit Pflaumen in einen Baum, der Äpfel trägt, einpflanzen kann und daraus Pflaumen entstehen. Etwas Eigenständiges, aber wir sind eingepfropft in diesen Stamm. Wir leben aus diesen Zusagen Gottes, aus dem Wort Gottes, das, was ihr beiden vorhin auch gesagt habt, dieselbe Wort Gottes, daraus leben wir. Das ist das, wo wir eingepfropft sind. Und deswegen können wir uns nie, so wie es die Kirche häufig getan hat in den letzten Jahrhunderten, über das Volk Israel stehen. Sondern wir stehen nebeneinander als zwei erwählte Völker, wie zwei Geschwister, die einem Vater gehören. So gibt es Juden, Judenchristen und Heidenchristen, die auf dieses Friedensreich warten. Und ich schließe mit einem Beispiel, was dies versinnbildlicht. Das ist in Wacken passiert. Welche Freude. In Wacken hat es eine Begegnung gegeben mit zwei Leuten, die beide leider im Augenblick im Urlaub sind. Sonst hätten sie es selber erzählt. Es war Gönke Rohwetter hier aus dieser Gemeinde und Herbert Heuer aus der Innenstadtgemeinde, die zusammen an unserem Metal Bible, an einem der Metal Bible Bollerwagen Bibelverteilen stand, und es kamen zwei Israelis auf sie zu und sprachen sie an, was das denn sei. Und Gönke fing an zu erklären und sagte: Hey, ihr kommt aus Israel, schön, wir haben einen gemeinsamen Gott. Und sie waren ganz erstaunt und sie fingen an, über Jesus zu erzählen, über das Neue Testament. Und sie waren total interessiert. Für sie war das gar nicht fremd. Sie kamen aus keinem orthodoxen Hintergrund und waren offen zu reden und zu hören. Und dann hat Gönke und Herbert sie gefragt: Können wir noch mit euch und für euch beten? Und dann haben sie gesagt: Ja, klar. Dürfen wir euch auch segnen? Haben sie gesagt: Ja, das dürft ihr. Und dann standen sie da zu viert und haben füreinander gebetet und einander gesegnet. Für mich ein lebendiges Beispiel, wie ja, zwei Völker nebeneinander dem einen Vater gehören und gegenseitig auch ein Segen passieren kann. Aber der Segen, so hoffen wir, in ihnen zur vollen Entfaltung kommt, indem sie zur Erkenntnis an Jesus Christus kommen, als dem Messias. Ich sagte eben, zwei Völker. Hier das erst erwählte Volk Israel und hier das Volk aus den Völkern. Und es ist schön, dass wir auch hier unter uns Volk aus den Völkern sind. Und als ein Beispiel dafür wollen wir heute ein iranisches Lied hören. Könnt ihr mal nach vorne kommen und das singen? Wir haben am letzten Sonntag waren wir ja zusammen mit unseren iranischen Geschwistern und sie haben uns ein Lied vorgesungen in ihrer Sprache. Eine bekannte iranische Melodie ist das, gell? Und darauf hat Reza einen Text gemacht, einen christlichen Text, den wir uns mal eben anschauen wollen. Ich habe Jesus, ich habe keine Angst vor niemandem. Ich habe in meinem ganzen Leben nach ihm gesucht. Du bist König des Himmels, du bist Gott auf der Erde. Du bist der beste Schutz für die müden Herzen. Ohne dich gibt es keine Heilung, ohne dich bleibt das Leiden. Unsere Herzen werden sich nie von dir trennen. Ich liebe dich, du bist mein Herr, nur du allein. Ich liebe dich, du bist mein Retter, nur du allein. Außer dir gibt es keine Heilung. Ich liebe dich. Du bist der einzige Sohn Gottes. Du bist der richtige Weg. Du bist unsere Hoffnung. Du bist das Licht der ganzen Welt. Wir hören Jesaja daraus, das Licht der Völker. Du bist der Einzige für die einsamen Menschen. Du bist der beste Schutz für die müden Herzen. Wenn das kein Herzenslied ist, dann weiß ich auch nicht. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Shalom. Amen.